Apfel-Vogel-Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Heute ist Doro zu Gast, Lebensmittelchemikerin aus unserem Süßwarenlabor, also Expertin für alles Süße, Bunte und total Leckere.
Hallo, hi Anne, hi Flo.
Schön, dass du da bist. Ich habe gleich mal eine Frage, weil es mich einfach interessiert. Was macht man denn bitte als Laborleiter im Süßwarenlabor?
Ja, ist ja klar, man isst Süßwaren. Also, nee, ganz im Ernst, das ist eine unserer Aufgaben. Tatsächlich, wir kriegen ja Proben, das sind eigentlich Handelsproben, die werden von Lebensmittelkontrolleure, die an den Landratsämtern sitzen, nach so einem bestimmten Schlüssel, abhängig von der Einwohnerzahl, Risiko, Bewertung der Produkte, kommen die zu uns ins Labor und jede Probe, die bei uns aufschlägt, wird tatsächlich auch verkostet, also Geschmack festgestellt und eben auch Geruch und Aussehen.
Boah, ich kann mir vorstellen, das ist der Traum von ganz, ganz vielen, jeden Tag Schokolade essen.
Auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall Spaß, ja. Nee, aber das ist ja nicht nur Spaß, klar. Über das Aussehen kann man ja schon bestimmte Sachen einfach sehen. Also man kann ja zum Beispiel einen Farbstoffgehalt feststellen. Mit ein bisschen Übung kann man schon fast sagen, was für eine Farbe ungefähr sein könnte. Dann klar, Verdorb oder sowas, irgendwelche Lagerschäden, solche Geschichten. Oder natürlich ein Befall mit Schädlinge oder Fremdkörper, die sich da im Essen befinden.
Wie Schädlinge in Schokolade? Was muss ich mir da vorstellen?
Ja, also das kommt tatsächlich ab und an vor. Gern so in Nussschokolade oder Pralinen, dass man da halt einen Schädlingsbefall hat. Also Maden, Würmer, sagt der Verbraucher dann häufig. Wir kriegen ja auch so Beschwerdeproben. Also dann kann es sein, da kriegt man eben Würmer. Schokolade mit Würmer hält man fotografisch fest. Ist klar, sowas ist eklig. Aber ja, warum sind die Würmer in der Schokolade oder die Maden? Die mögen die Schokolade genauso gern wie wir. Die können jetzt quasi schon durch verdorbene Rohprodukte da reinkommen. Oder eben, dass ein Befall im Lager stattfindet, irgendwo im Verkaufsraum. Oder halt auch beim Verbraucher daheim. Das passiert natürlich auch. Das ist für uns auch meistens nicht, können wir meistens keine Aussage treffen. Manchmal hat man so ein bisschen, wenn man jetzt nur so ein Entwicklungsstadium hat, also zum Beispiel nur Larven, da kann man so ein bisschen abschätzen, die Larvenentwicklung dauert so und so lang. Das muss jetzt so vor 4 bis 5 Wochen passiert sein oder so. Dann kann man ein bisschen eine Aussage treffen, aber meistens leider nicht.
Das heißt, du bist jetzt neben der Süßwarenexperte auch noch ein Insektenexperte.
Oder Kriminalbiologe, wenn man so.
Ganz selten. Ja, wir haben ja auch Tierärzte hier im Haus, da kann man auch mal nachfragen.
Und wie oft kommt sowas vor, dass jetzt Maden in der Schokolade sind?
Ja, das haben wir schon so, ich würde mal sagen, so 5 bis 10 Mal im Jahr vielleicht haben wir das schon. Und auch eher ein bisschen mehr Sommer, Herbst jetzt so. Klar, mit höherer Temperatur. Ja, aber dieses Jahr ging es eigentlich. Also.
Gutes Zeichen.
Die Doro hat uns ein paar leckere Sachen mitgebracht, so wie das hier aussieht. Hast du speziell was Schönes mitgebracht?
Ich habe was ganz Aktuelles mitgebracht. Schokolade für den Herrn. Die ist anscheinend mit Ginseng und potenzfördernd. Also eine Stunde vorher essen und dann kommt das Vergnügen. So die Werbung. Und die wäre mit Ginseng, wir haben die jetzt ganz aktuell gekriegt, wir haben schon ein Screening gemacht, wir haben hier eine ganz tolle Toxikologieabteilung, die haben uns das gescreent, der Herr Hägele hat uns das gescreent.
Ja, das habe ich gemacht.
Und es ist natürlich der Viagra-Wirkstoff drin,
Ui.
Sildenafil. Also das heißt, wir schicken das jetzt nach Karlsruhe und da wird man dann sehen, ob in welchen Mengen das drin ist. Wenn es in zu hohen Mengen drin ist, dann ist es ein Arzneimittel, dann ist es natürlich nicht zugelassen. Arzneimittel brauchen ja eine Zulassung. Und wenn es jetzt irgendwie in geringeren Mengen drin ist, dann ist man da halt in Bereichen, dass es halt ein nicht zugelassener Stoff ist in Lebensmitteln.
Aber erlaubt ist es nicht?
Nee, nicht erlaubt, genau. Und auch frech natürlich, weil die werben jetzt hier nicht mit Viagra, die werben hier mit pflanzlich und so. Und vor allem, also die Produkte kennt man so aus dem Nahrungsergänzungsmittelbereich, aber dass das jetzt so in Schokolade vorkommt, das ist jetzt auch neu.
ja, Süßwaren generell anfällig für solche Sachen?
Genau, da habe ich ja nochmal was mit, was hier so Beauty-Sweeties, gell? Also man wird schön, wenn man Süßwaren isst. Die haben dann Coenzym Q10 drin, Aloe Vera, Biotin oder halt gibt's auch, habe ich auch schon als Schokolade gehabt, dann mit irgendwelchen Vitamin- oder Mineralstoffzusätzen, dann wird es halt beworben als schönheitsfördernd. Aber surprise, surprise, ich glaube, Süßwaren machen nicht unbedingt schön. Ich denke eher.
Ja, ich glaube, da spielt der Zucker doch eine ganz große Falle.
Gegenspieler quasi. Würde ich jetzt meinen.
Ja, und jetzt, das sind jetzt sehr kuriose Fälle, aber was hast du denn sonst noch auf dem Untersuchungstisch?
Ja, jetzt haben wir so Ende Sommer, das heißt für uns Ende der Eiszeit. Wir sprechen dann immer von unserer Eiszeit, weil wir natürlich im Sommer ganz viel Proben von Eisdielen kriegen. Da sind die Eisdielen offen, da kriegen wir die Proben. Da haben wir wirklich Tag manchmal so bis zu 40 Eisproben. Und wie vorher schon gesagt, wir verkosten die ja dann auch. Ich sage Ihnen, es gehen so 10. Danach muss man Pause machen.
Wie kommen wir dann mit dem Profi klar?
Ja, genau. Deshalb. Wir sind zum Glück ein Team. Ich muss die nicht alle alleine verkosten.
Das heißt, da kommt jeder in den Genuss und darf mal
genau,
ein bisschen einschlägen.
Jeder kommt in den Genuss. Und alle unsere Eisproben gehen auch immer in die Mikrobiologie. Die werden immer mikrobiologisch von den Kollegen da untersucht. Auf schädliche Keime oder so. Aber da kann man eigentlich auch Entwarnung geben.
Wirklich? Ich hatte mir jetzt gedacht, wenn hier im Sommer die Sonne und so weiter und so fort. Aber ist kein Problem.
Also kein Problem würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist ein minimales. Also die haben das gut im Griff, die ISDN. Es ist ja ein gekühltes Produkt, das funktioniert ganz gut.
Sehr schön.
Mhm.
Hört sich gut an.
Gibt es, glaube ich, auch Internetbeiträge, gell?
Ja.
Dazu, gell? Aktuell meine ich sogar.
Ja, ganz aktuell.
Mhm.
Auch Ergebnisse zu Softeis.
Genau. Ja, und wir gucken halt so zum Beispiel, Vanilleeis, ist es echte Vanille?
Okay.
Wenn es keine echte Vanille ist, dann muss es heißen Eis mit Vanillegeschmack.
Aber in der Regel ist es wahrscheinlich Eis mit Vanillegeschmack und echte Vanille wird eher selten.
Ja, so ein bisschen mehr Eis mit Vanillegeschmack, glaube ich. Also jetzt das gefühlt eher, das kann ich jetzt gar nicht so ganz genau festlegen. Und genau, dann jetzt langsam geht es dann gegen Ende der Eiszeit, jetzt kommen so die Herbstgeschichten, Zwetschgendatschi. Da guckt man ganz gern mal, da gab es eine Zeit lang Probleme, wenn die Bäcker das immer auf den Blechen aufschneiden, dass dann so Späne von den Blechen am Kuchen noch angehaftet sind. Aber auch das, also da gab es mal eine Zeit, da war das Thema, aber haben sie inzwischen im Griff. Wir lernen ja immer gemeinsam, die Lebensmittelhersteller und wir. Genau. Und Huschenbomber habe ich jetzt gerade eben gesehen. Bin gerade noch schnell ins Labor. Klar, jetzt kommen natürlich wieder die Huschenbombers.
Die helfen also wirklich gegen Husten?
Ja, das dürfen die natürlich da nicht draufschreiben, weil so ist es ja auch nicht. Also die helfen eher, das Befeuchten hilft natürlich, so einen Hustenreiz zu unterdrücken.
Und was guckt ihr dann im Hustenbonbon?
Ja, viele sind zum Beispiel zuckerfrei. Und dann schauen wir, ob das eben auch so passt. Was wir prinzipiell prüfen, sind Nährwertangaben. Also da steht ja dann zum Beispiel, also auf jeder Packung haben wir ja eine Nährwertangabe drauf und dann zum Beispiel den Zuckergehalt. Ein Bonbon besteht hauptsächlich aus Zucker. Oder wenn so Kräuterbonbons beworben werden, dann muss ja auch sowas wie ein Kräutergehalt angegeben sein. Solche Sachen werden auch geprüft, ob die Kennzeichnung passt.
Hier, da liegt gerade noch so ein riesengroßer Lutscher. Was hat es denn mit dem auf sich?
Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Diese sogenannten Hartzuckerbälle, die gab es in ganz groß, so wie das hier, als Kugel wurden die verkauft.
Vielleicht kannst du kurz beschreiben,
wie groß ist das. Also ich beschreibe das jetzt mal, das ist so ein circa 5 cm große Zuckerkugel, die ist hart, damit könnte man jemanden erschlagen, also mach Krach. Und das sieht man jetzt ja nicht, da ist ein Stiel dran. Und die Dinger gab es eben, früher wurden die ohne Stiel verkauft. Und wenn ich die jetzt ablege, die sind bunt. Und dann kommen da halt verschiedene Farbschichten raus. Im Endeffekt ist gefärbter Zucker. Und dann war die Frage halt, also es ist so, ich habe einen bestimmten Bereich, speziell Kinder, wo eben die Sachen, wenn sie im Mund sind, die Luftröhre belegen können. Und also man kann ersticken dran. Da gibt es dann Studien und ja dazu. Und dann kann man so abschätzen zwischen quasi 1,4 cm und 4 cm Durchmesser ist man eben diesen Bereich. Speziell bei Schulkindern oder kleinere Kinder. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, so eine runde Kugel, je nachdem, wie man die halt ableckt, kommt die ja irgendwann in den Bereich.
Und dann, ich nehme an, speziell für Kinder sind solche Produkte gemacht. Es ist
natürlich, genau, für Kinder gemacht. Und da helfen auch Warnhinweise auf Verpackungen nur bedingt was, weil Kinder lesen für gewöhnlich keine Warnhinweise. Und wenn ich das dann halt ablege, dann kann ich irgendwann in diesen Bereich kommen. Das war die Frage. Und wir haben das dann eben damals auch als gesundheitsschädlich beurteilt.
Weil man sich dran verschlucken
kann. Ja, man kann sich dran verschlucken. Und dann, die Hersteller sind findig, die haben das dann mit diesem Stiel auf den Markt gebracht. Und dann saßen wir also da, haben jetzt das Produkt in der Hand. Wir wussten, die Kugel an sich kann zum einen die Luftröhre belegen und zum anderen gab es noch so andere Fälle. Und zwar, wenn ich jetzt die Kugel in den Mund nehme als Kind, ein bisschen kleineren Mund, dann kann ich zu so einer Kieferlaxation, heißt es, kommen, also so eine Kiefersperre. Ich habe das dann im Mund und kann meinen Kiefer nicht mehr bewegen, weil ich kriege es gerade so rein, aber dann ist halt Ende Gelände, genau. Und dann kann es durch irgendwelche Panikaktionen eben auch zu Atembeschwerden und ja, bis zu Krankenhausaufenthalte kommen, weil das Kind dann halt in Panik reagiert und so.
Uiuiui,
ich dachte. Na, Schmerzen, ich denke, das tut auch weh.
Ja.
Genau. Und jetzt war die Frage, wie ist das mit diesem Stiel? Und dann, für uns war dann klar, okay, wenn dieser Stiel quasi hält, dann habe ich ja dieses Problem nicht, ich kann ja am Stiel rausziehen. Aber der muss schon halten dann.
Was heißt, ihr habt im Labor getestet, ob der Stiel hält?
Das heißt, wir saßen da und haben Lutscher geleckt. Dazu nimmt man gern die Praktikanten her.
Überall das Gleiche. Und,
ja, nett war dann echt noch. Also es ging dann ab. Der Stiel ging dann irgendwann ab und wir waren noch oberhalb dieser 1,4, gerade so. Und es war dann aber dieser Kaugummikern.
Ach wie, da ist jetzt auch noch Kaugummi
drin. Da ist Kaugummi innen drin, genau. Habe ich vergessen zu sagen. Da ist Kaugummi innen drin. Und genau, wir waren in dem Bereich und es war der Kaugummikern und ich saß dann mit dem Messer da und habe versucht, das durchzuteilen.
Du wolltest den Stiel vom Kaugummi abbekommen.
Der Stiel war schon raus. Der ging da raus, wirklich in dem Moment, wo nur noch der Kaugummi da war. Und dann wollte ich gucken, was ist. Ich habe nicht gleich gesehen, dass es jetzt der Kaugummikern ist und habe das dann versucht durchzuschneiden. Wie gut lässt sich das? Und es ging nicht so gut, muss ich sagen. Und dann dachte ich schon, oh nein, ja okay, auch gesundheitsschädlich. Aber dann habe ich den Mund genommen und es ließ sich total leicht zerbeißen. Also das ist für mich immer noch so beeindruckend, wie kräftig die Kiefermuskulatur ist tatsächlich. Also wenn der Stiel nicht abgeht und wir müssen das natürlich dann gelegentlich auch prüfen, inzwischen lösen wir das dann in Wasser. Schauen dann eben mehr. Genau. Der Stiel sollte halt einfach nicht abgehen, weil dann hat man die sichere Handhabe, dass in solchen Fällen, dass man es wieder rauskriegt.
Ich dachte bisher immer, das einzige Problem an diesen ganzen Süßigkeiten ist, dass einfach viel, viel Zucker drin ist. Aber es gibt auch noch andere Risiken. Gibt es denn irgendwie auch noch andere Süßigkeiten, die irgendwie nicht ganz ohne sind?
Ja, doch, doch. Also speziell letztes Jahr hat man spannende Sachen, das habe ich jetzt nicht dabei, das ist tatsächlich entsorgt inzwischen. Aber sie hatten Gelee-Gummis mit HHC. HHC ist Hexahydrocannabinol. Es ist quasi ein Verwandter zum THC, Tetrahydrocannabinol, das ja natürlich in der Hanfpflanze vorkommt und bekanntermaßen Rauschgift ist, psychotrope Wirkungen hat. Und dieses HHC ist synthetisch hergestellt, indem ich eben für ein bisschen chemisch interessierte Menschen Hydroxygruppen da dran baue, 2 Stück. Dann habe ich eben 6 statt 4, dann heißt es Hexahydrocannabinol. Ist synthetisch, kommt in der Natur nicht vor, hat auch psychotrope Wirkung und wurde dann quasi, es gibt Listen Betäubungsmittelrecht, ne? Das sind die Stoffe aufgelistet. Und dann entsteht immer wieder so die Annahme, weil dieser Stoff, dieses HHC, es wird quasi neu entwickelt. Da wird, ich denke mal, da stehen echt Leute im Labor, testen das und gucken, wie es wirkt, so ungefähr. Und dann, ah ja, das wirkt, das machen wir jetzt so. Könnte man sich das vorstellen? Ich weiß natürlich nicht, ob das so ist. Und dann ist es eben nicht auf diesen Listen und dann entsteht so der Eindruck, das wäre legal. Aber tatsächlich ist es nicht legal.
Ich nehme an, das ist wie im Falle des Viagra-Wirkstoffs in der Schokolade.
Ja, man kann nicht einfach irgendwelche Sachen in Lebensmittel packen, genau. Da gibt es schon Recht dazu. Ja, und dann, das Gute war wenigstens, dass diese Sachen, die wurden in so einer Shisha-Bar verkauft, also da darf man sowieso erst ab 18 rein.
Okay.
Und
das wurde als Gummibärchen verkauft.
Das waren so Gelee-Früchte, nicht diese Gummibärchen, sondern diese weicheren.
Mhm. Ja, wer es mag.
Wer es mag, gell. Und verkauft wird es außerdem noch in so Automaten, aber auch mit Altersbeschränkung, das war schon mal das Gute. also was heißt das Gute?
Das heißt, Kinder nicht waren ganz jetzt nicht so zwangsläufig ja, gefährdet.
Genau, dadurch, nicht zwangsläufig gefährdet.
Nicht so ohne weiteres da dran kommen.
Aber klar, diese Stoffe, also diese Sachen müssen vom Markt, das ist nicht legal.
Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, ja, so, ja wie gesagt, Süßigkeiten, Zucker halt, aber.
Ja, oder halt Farbstoffe.
Ja,
an,
genau.
Süß, bunt.
Süß, bunt, farbig, ja. Auf jeden Fall.
Was hat es mit den Farbstoffen auf sich dann?
Ja,
sind
Farbstoffe.
Sind die problematisch, oder?
Eigentlich sind Farbstoffe ja bei uns nur diejenigen erlaubt, die zugelassen sind. Die sind soweit auch geprüft. Und die Hersteller, die gehen auch immer mehr weg von so Farbstoffen. Die nehmen eher so Pflanzenextrakte. Das sieht man ganz oft. Also jeder, der mal ein Zutatenverzeichnis anschaut. Da, ich habe jetzt hier, da steht dann zum Beispiel
so, mit Karotte.
Ja, so farbende Konzentrate, schwarze Karotte und so weiter. Mhm. Ne, rote Beete, Safflor, Kürbis ist hier sogar drin, sowas. Also die Hersteller gehen immer mehr weg von bunten Farben. Was heißt bunt sind sie schon, aber so knallige Farben. Und
stimmt,
von diesen synthetischen Farben, diese sogenannten Azofarbstoffe für uns Chemiker. Da gibt es ein paar Farbstoffe, die haben so einen leichten Verdacht. Da hat sich mal irgendeine englische Studie hat da mal gezeigt, die können Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen. Und das muss dann auch draufstehen. Da muss dann dieser Warnhinweis draufstehen auf der Verpackung. Das mögen Hersteller auch nicht so gern. Aber es kommt vor, dass man jetzt zum Beispiel im, ja, also ich habe jetzt hier eine Probe mitgebracht. Das war jetzt, glaube ich, aus so einem, also einfach aus Drittländern importiert.
Es sieht mega die, pink aus.
Ich habe es extra mitgebracht, das ist knallepink.
Sieht richtig aus.
Richtig pink.
Rhodamin, genau. Und ich habe den Textmarker dabei, das ist Textmarker pink.
Nee, das ist der gleiche Farbstoff, der auch im Textmarker verwendet
wird. Ja, tatsächlich, Rhodamin, genau.
Krass.
Ui. Ja, also wir lecker untersuchen regelmäßig auch Farbstoffe, aber wie man es hier auch schon sieht, man hat tatsächlich irgendwann ein bisschen den Blick. Also was ist jetzt knallebunt? Was könnte jetzt so ein Azofarbstoff sein? Oder der hier, also der sah schon verdächtig aus. Sehr verdächtig, ne?
Ja, aber ich muss schon sagen, dass also die jetzigen Farben bei diesen Schokolinsen
dagegen völlig langweilig.
Die sehen richtig langweilig aus. Ja. Ich fand früher eigentlich deutlich schöner in der Farbe.
Schöner sind die definitiv, ja. Ja, das stimmt schon. Es ist viel knalliger, stabiler, hitzestabiler, fettstabiler und so weiter, ne? Okay. Deshalb wurden die natürlich auch verwendet. Aber der Verbraucher will das nicht und der will auch nicht draufstehen haben, keine Aufmerksamkeit.
Ist ja nicht verkehrt.
Genau. Also wir haben da einen Trend dazu, würde ich sagen, dass man davon wegkommt. Aber ich habe jetzt gerade ganz aktuell, ist wieder so ein bisschen ein anderer Trend auch da, dass so viele Produkte aus USA importiert werden. Und die haben schon noch diese knalligen Farben. Also unsere Farbstoffanalytik, die brauchen wir so schnell nicht aufgeben. Genau.
Das hast du gesagt, es ist ein Trend, Farbstoffe durch natürliche Farbstoffe zu ersetzen. Gibt es denn andere Trends im Süßwarenbereich, die man vorheben kann vielleicht?
Was haben wir denn so für Trends? Ja, gerade dieses Vegan ist natürlich ein Thema. Also das haben wir sowohl bei den Gummibärchen, dass man von der Gelatine weggeht und da stattdessen pflanzliche Dickungsmittel verwendet. Kann man eigentlich auch ganz gut geschmacklich schon feststellen. Das ist einfach dieses ganz andere Mundgefühl. Zum Beispiel wird Stärke verwendet, dann ist eher so ein bisschen klebrig oder Pektin oder Acker-Acker oder so. Während die Gelatine dieses feste, also das schafft auch der geübte Verbraucher locker, das zu unterscheiden, denke ich. Und das ist nicht, bei Süßwaren ist das ein Trend, aber auch bei Schokolade, diese veganen Milch-Schokolade-Ersatz, also Bitterschokolade ist meistens eh vegan, außer manchmal ist auch Butterfett drin, muss man schon ein bisschen nachschauen. Aber theoretisch kriegt man die gut mit einfach mit Kakao hin. Und dann möchte halt der Verbraucher vielleicht auch eine helle Schokolade, aber ernährt sich vegan. Dann kommt man eben in so Richtung, dass Mandelmus oder Reistrink, solche Sachen als Ersatz genommen werden. Das ist auf jeden Fall ein Trend. Dann, was ich hier ja schon mitgebracht habe, dass solche Vermischungen von Nahrungsergänzungsmitteln und Süßwaren entstehen, dass man in dieses Richtung Beauty oder Vitaminisierung oder also so quasi gesunde Süßwaren oder Süßwaren mit einer bestimmten Wirkung, dass sowas auf den Markt kommt, ja. Und so ganz neu, so mehr in Richtung Zukunft, was wir auch schon mal hatten, sind so Kakaoersatzprodukte.
Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, so im Hinblick auf Transportwege und Urwald, Abholzungsgeschichten und so, dass man eben nicht mehr Kakao nimmt, sondern dass man aus irgendwelchen anderen Produkten versucht, so was Ähnliches wie Schokolade herzustellen, so Hafer oder so.
Das darf dann aber bestimmt nicht Schokolade heißen,
das
oder?
Das darf dann nicht Schokolade heißen. Also die Schokolade hat einen ganz großen Schutz. Die muss immer aus Kakaobutter und Zucker bestehen. Da wird schon, ich finde, bei Schokolade gibt es auch immer mehr so hohe Kakaogehalte, so bis zu 90, 99. Mhm. Und wenn man nämlich 100%, gab es auch schon mal so, da nimmt man dann quasi, das ist nicht zuckerfrei, sondern die nehmen 99% und stellen den Zucker dann aus der Kakaofrucht her. Sowas gab es schon auf dem Markt. Und da wird es grenzwertig, ob es noch Schokolade heißen darf, weil Schokolade tatsächlich nach Gesetz Zucker enthalten muss.
Eine bestimmte Prozentzahl, oder?
Nö, es steht einfach dran, besteht aus Zucker.
Okay.
Ja.
Also es reicht ein Prozent.
Ja, würde, genau. Mhm. Genau.
Zucker ist Zucker.
Zucker ist Zucker. Also ich denke, das sind so die Trends. So gerade so vegan, Gesundheitszeug, bisschen Richtung Natur, ja, so.
Hattet ihr Proben von der Hot Chip Challenge da?
Ja, genau. Tatsächlich sind diese Maischips Backwaren bei uns hier in dieser Aufteilung der Lebensmittelüberwachung, gehören solche Maischips zu Backwaren und so sind die dann bei uns im Labor gelandet. Ja, das war auch spannend. Das war letztes Jahr, das war echt ein heißes Thema. Da gab es ja Fälle, wo Kinder von der Schule mit dem Notarzt abgeholt wurden und so.
Das heißt, die habt ihr auch probiert?
Die haben wir auch probiert, ja. Wir haben Freiwillige gesucht. Ich gebe zu, ich habe sie nicht probiert.
Du hast jetzt aber auch keins da.
Ich habe die nicht da.
Noch nicht, ich kann probiert. Ich würde es nicht.
Ah, nee, schade. Also,
das war ja auch nur ein Chip.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das war wirklich gar nicht so einfach, die zu untersuchen. Das ist ein Chip gewesen, der hat so ungefähr 3 Gramm gewogen. Und allein schon, also für eine Untersuchung brauchen wir ja schon ein bisschen was. Also wir haben dann einfach mehrere Packungen angefordert, haben die untersuchen lassen, wurde in Freiburg untersucht von Kollegen in Freiburg auf den Capsaicinoid-Gehalt. Der Verbraucher
ist der Stoff,
kennt's,
der
ja,
die scharf macht.
Genau. Der Verbraucher kennt es ja eher so aus Scoville.
Mhm.
Und dann haben wir eben festgestellt, dass die hatten wirklich immens hohe Gehalte. Ich habe mal ein Scoville-Gehalt, ich habe es mir jetzt mal hier so mitgebracht. Also die lagen deutlich über 200.000, wer da was damit anfängt. Scoville.
Also ich kenne Tabasco. Dann, weißt du, wie scharf das ist?
Nee, weiß ich leider nicht gerade.
Okay.
Ich bin kein Scharf, also. Aber die waren immens hoch und dann noch so schwankend, also von bis quasi. Du konntest, das fand ich dann auch ein bisschen, das Ding war ja so eine Challenge, aber je nachdem, was für ein Chip du erwischt hast, hatten die halt sehr, sehr unterschiedliche Gehalte an Capsaicinoide. So dass wir, an die lagen wirklich immens hoch. Die haben wir dann als gesundheitsschädlich beurteilt. Die sind auch vom Markt. Da ist inzwischen so ein Ersatzprodukt da. Die haben wir auch schon zur Untersuchung da gehabt. Die sind jetzt nicht mehr rot, sondern lila verpackt. Und ja, das sind jetzt deutlich tiefer. Die liegen jetzt so bei 60.000 bis 70.000. Ich glaube, das ist schon so normale, was so scharf, also so halt Essen. Ja,
das ist für Kinder schon unangenehm, oder? Ich glaube, die schmecken ja nochmal viel intensiver.
Ja, ich denke, Kinder können halt auch empfindlicher sein. Das war auch, also das ist jetzt zum Beispiel sowas, wie man jetzt so ein Produkt beurteilt. Also man muss ja die ganze Aufmachung mit beurteilen und auch die Bewerbung. Wir müssen da echt auch ins Internet gehen. Und gerade diese Hot Chip Challenge, da war das Thema ja, dass es halt so in die soziale Medien kursiert ist. Das war so eine Challenge, da wurde dann schon so beschrieben, du solltest den ganzen Chip in den Mund nehmen und dann essen und dich dabei filmen. Und dann war das ja schon ganz spezifisch auch für Kinder und Jugendliche aufgemacht. Es gab dann zwar auf den Verpackungen auch Warnhinweise, aber die waren ja quasi obsolet, wenn da gleichzeitig wieder dran steht, bist du hart genug und solche Dinge, ne? Und es eben so aufgemacht ist. Also wir müssen dann echt auch im Internet schauen, Social Media, ich habe Videos angeschaut, um das einfach richtig beurteilen zu können. Und dann so in der Gesamtaufmachung und Summe wurden die dann einfach als gesundheitsschädlich beurteilt. Und was man eben aussagen muss dazu, da hat ja ein so ein Chip so um die 10 Euro gekostet, ne? Also dann weiß man einfach auch, warum die Hersteller das machen. Seriös ist das jetzt nicht mehr, finde ich. Wenn man das dann sich überlegt, also da kann man dann schon bedenkenlos sagen, das ist gesundheitsschädlich und das ist wirklich was, was man nicht braucht.
Das denke ich auch. Mit den Infos will ich es vielleicht doch nicht nochmal probieren. Bin ich doch zu weich.
Wir hatten vorhin das Thema, wie kommen die Würmer in die Schokolade? Was kann denn im Laden noch so alles passieren? Also war ja ein Teil, dass es eventuell schon vorher passiert, bevor das Lebensmittel zu Hause ankommt.
Ja, genau. Das ist auch ganz interessant. Was wir immer mal wieder haben, sind so Fehlgerüche oder Fehlaromen. Die können tatsächlich auch im Laden entstehen. Das passiert gern mal bei so Milchriegel, weil diese Milchcremefüllungen, die neigen eher ein bisschen dazu, Fehlaromen anzunehmen. Und es kann durchaus einfach passieren im Lager oder im Laden, wenn da einfach das Waschpulver oder Reinigungsmittel in der Nähe gelagert werden.
Dann geht es durch die Verpackung durch in das Produkt.
Dann geht es durch die Verpackung durch und der Verbraucher schmeckt es dann oder wir schmecken es dann und es schmeckt einfach seltsam, ne, anders.
Schon seifig.
Und dann finden wir auch wieder durch Screening dann irgendwie so, genau, Seifenbestandteile oder Parfümbestandteile. Ja.
Oh.
Spannend. Spannend.
Ja, doch, das finde ich auch ganz spannend. Also auch für Verbraucher zu Hause der Tipp, die Reinigungsmittel einfach im anderen Schrank wie die Lebensmittel lagern.
Um dem Ganzen vorzubeugen.
Um dem Ganzen vorzubeugen, genau. Außer natürlich vermarkt es so. Was wir auch bei Süßwaren fällt mir da gerade noch dazu ein, weil das ja auch Fehlaroma, es kann natürlich auch mal ein Fehlaroma sein, dass die Firma sich verdosiert quasi bei Aromazugebung, einfach von einem Dosierungsfehler macht. Und das haben wir ganz gern auch mal bei so saure Süßwaren.
Okay.
Da gibt es zum Beispiel Kaugummis mit Füllung, mit so saurer Füllung und dann sind das, ist das ja schon eine Säure, das ist meistens Weinsäure. Und da hatten wir es letztens auch, die waren dann teilweise unterschiedlich sauer und manche waren wirklich so sauer, dass man sich eben die Zunge verätzen konnte.
Und
es passiert schon auch mal, dass die Hersteller, obwohl die ja auch ihre eigenen Überwachungs- und Kontrollsysteme da haben, dass da mal was durchflutscht.
Ist das auch so ein Trend mit diesem ganz sauer? Also
ich glaube, das kommt gerade wieder so ein bisschen, gerade durch diese Produkte aus anderen Ländern, viel zu aus USA, kann man im Internet viel bestellen. Doch, da haben wir gerade wieder öfters so saure Sachen. Oder hier wird es dann gern in so Automaten verkauft. Das, glaube ich, ist so ein Thema, ja.
Jetzt fällt mir gerade noch was ein, weil ich, wenn ich hier schon eine Expertin sitzen habe. Ich hatte zuletzt eine Schokolade, die war nicht besonders gut. Die war einfach irgendwie, hat mir nicht geschmeckt. Aber vielleicht jetzt die Expertin, auf was muss ich denn achten, wenn ich eine gute Schokolade kaufen möchte?
Was macht eine gute Schokolade aus?
Ja, was macht eine gute Schokolade aus?
Also ist immer ein bisschen schwierig in der Verpackung zu beurteilen, weil eine gute Schokolade, die hat auf jeden Fall einen Glanz. Das ist eine glatte, glänzende Oberfläche. Und wenn ich dann die Schokolade in die Hand nehme und mir da was abbreche, dann muss es knacken. Da gibt es ein Knackgeräusch und da sind schöne glatte Bruchkanten. Und wenn ich mir die Schokolade dann in den Mund schiebe, dann schmilzt die elegant, samtig. Da gibt es dann so ein weiches, rundes Mundgefühl und da darf es auf gar keinen Fall irgendwie sandig oder kriselig sein. Genau.
Ja, das macht war die nämlich so ein bisschen kriselig, ja.
Ja, und das Geheimnis ist die Diskuschieren, würde ich sagen. Das ist eines der einer der Hauptschritte bei der Schokoladeherstellung. Koch ist Spanisch, heißt Muschel. Und dieses Koschieren, das ist einfach, da wird die Schokolade ganz lange, 12 bis 48 Stunden, bei einer relativ hohen Temperatur, so um die 90 Grad, immer gerührt. Und dann homogenisiert sich das eben alles ganz fein. Es werden ganz feine Teile. Das Fett verteilt sich ganz, ganz gleichmäßig. Und die schlechten Aromastoffe gehen quasi raus. Die guten bilden sich aus. Und dann habe ich da eben so ein rundes Aroma und eine glatte Oberfläche. Wichtig ist dann nachher noch, dass ich es beim Gießen und Abkühlen, dass man da eben noch bestimmte Temperaturvorgänge einhält, sodass sich die Fettkristalle quasi perfekt auskristallisieren, um dieses glänzende, knackige zu erreichen. Also die glänzende Oberfläche und das ist wirklich dieses Knacken.
Das heißt, eine gute Schokolade ist lange konchiert und zart im Mund.
Auf jeden Fall ist, denke ich, dass dieses Konchieren eines der Themen ist.
Mhm.
Aber es liegt nicht immer nur an dem Konchieren, oder?
Natürlich die Zusätze, also wo der Kakao herkommt, da kann ich ja auch geschmacklich schon viel machen. Also, dass die Kakaomischung gut ist und so, das machen dann natürlich die Schokoladiers. Dass das passt. Aber so als Verbraucher würde ich sagen, diese glatte Oberfläche, ich weiß nicht, viele haben bestimmt auch schon mal diese typischen weißen Beläge, weiß bis gräulichen Beläge auf der Schokolade gesehen.
Das was kann, ist das?
Ja, das ist das, genau. Das ist dann fettreif oder zuckerreif. Das kann eben durch Lagerschäden passieren oder durch einen schlechten Herstellungsprozess. Aber das ist eher unwahrscheinlich, ist schon häufig die Lagerschäden. Also durch Temperaturschwankungen, da tritt quasi Fett aus und dann kristallisiert es eben nicht mehr so schick aus, wie man das da extra durch den komplizierten Herstellungsprozess macht, sondern es kristallisiert einfach aus irgendwie und es gibt dann diesen grauen Belag. Es ist wirklich ungefährlich, kann man nur essen, so wie es Oma immer gesagt hat, gell? Kann man nur gut essen. Aber es ist halt nicht schön. Also
nicht verdorben oder sowas.
Es ist nicht verdorben, ja, man kann das schon nur essen. Man sollte das jetzt halt so nicht unbedingt kaufen.
Sieht man aber ja gar nicht vorher.
Ja, das ist ein bisschen ungeschickt. Aber gerade so im Sommer muss man ein bisschen auf diese Sachen achten. Jetzt wir im Labor, wir packen wirklich die Schokolade aus und schauen die an und gucken, wie die aussieht. Und ja, das ist tatsächlich immer so ein bisschen ein Problem bei der Beurteilung, zu sagen, ab wann ist das jetzt quasi eine Irreführung, weil der Verbraucher das ja nicht sieht. Weil der Lebensmittelhersteller sieht es ja, also der Hersteller würde es vielleicht nur erkennen beim Abpacken, aber der Verkäufer jetzt, der Supermarktbetreiber, der sieht es ja auch nicht zwangsläufig. Aber wenn sie natürlich schon verformt ist, das kommt im Sommer mal vor, nicht jeder Laden, nicht jeder kleine Kiosk hat eine Klimaanlage.
Gibt es noch Probleme oder Themen in Schokolade, die aufkommen?
Ja, ein Thema wären noch die Schwermetalle. Da gibt es speziell beim Cadmium Grenzwerte. Also was ganz interessant ist, die Kakaobäume, die wachsen ja nur in bestimmte Klimazonen. Und zwar ist das so 50 Kilometer um den Äquator rum. Und das ist quasi auf der ganzen Welt, 50 Kilometer um den Äquator rum wachsen Kakaobäume.
Nur in so einem engen Bereich.
Genau, nur in diesem engen Bereich wachsen die gut. Und dann hat man eben gerade so in Süd- und Mittelamerika sind es häufig vulkanische Böden.
Okay.
Und vulkanische Böden haben einfach schon von Natur aus immer einen hohen Cadmiumgehalt, sodass tatsächlich Cadmium eine Rolle spielt in Schokolade. Da gibt es aber Grenzwerte von der EU und da untersuchen wir natürlich regelmäßig.
Das heißt, die Kakaopflanze nimmt dann aktiv das Cadmium aus dem Boden aus und ich finde es dann in der Schokolade wieder.
Genau, so kann man sich das wirklich vorstellen. Die nimmt es auf dem Boden aus. Es ist nicht so ein ganz großes weltweites Problem, weil der Hauptkakao wird in Westafrika angebaut. Allein 60% kommen aus Ghana und der Elfenbeinküste von unserem Kakao, den wir hier verwenden. Und da ist es nicht ganz so problematisch. Also die Herkunft spielt ein bisschen eine Rolle mit diesem Cadmiumgehalt.
Spannend.
Muss das eigentlich auf der Schokolade draufstehen, wo der Kakao herkommt?
Nein, das muss nicht draufstehen. Es wird häufig beworben, gerade so kleinere Hersteller machen das ganz gern. Aber es wird regelmäßig kontrolliert und wir hatten letztes Jahr mal eine Grenzwertüberschreitung, aber wir haben wirklich sehr sporadisch Grenzwertüberschreitungen und machen das vor allem in dunkler Schokolade, weil da der Kakaoanteil ja auch höher ist, eigentlich immer. Also das wird
Okay, das heißt, eine dunkle Schokolade wird routinemäßig auf Schwermetalle untersucht.
Genau.
Oh.
Vielleicht zum Abschluss, bist du eher so Team Schoki oder Team Gummibärchen?
Also ich bin eindeutig Team Schoki. Ich brauche nicht unbedingt Gummibärchen. Aber gute Schokolade ist immer was Leckeres.
Ja, dazu gehört auch, also wenn du auf einer Party bist, wir werden oft gefragt als Lebensmittelchemiker, aber du wirst bestimmt auch oft gefragt, was ist denn so ein Lebensmittel, was du jetzt aufgrund deiner Arbeit nicht mehr isst?
Ja, die Frage kennt man wirklich, gell? Ja, immer wird mir das gefragt. Ich würde jetzt mal sagen, ich esse das nicht, was ich nicht mag. Also das hat nichts mit meinem Beruf zu tun. Ich esse eigentlich sonst alles, was ich mag.
Ja, super. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, liebe Doro, für die tolle Folge.
Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht. Schön.
Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal einfach wieder ein.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories – Geschichten aus dem Untersuchungsamt.